Wenn wir von Stuttgart dann nach Hülben geradelt sind, war Hülben für uns ein unwahrscheinliches Paradies. Es war ja damals die Hungerzeit, wissen ja die Jüngeren gar nicht mehr, was Hunger war. Ich muss Ihnen kurz erzählen, was das größte Geburtstagsgeschenk war. 1945 in Stuttgart, der Vater in die Kriegsgefangenschaft, ohne alles Geld, ohne jede Versorgung. Am Geburtstag hat das Geburtstagskind 2 Spiegeleier bekommen. Es waren ja 5 Brüder und eine Schwester und wir sind dann rumgesessen und haben zugeguckt, wie der das gegessen hat. Mensch, was gibt's für Sehnsüchte im Leben? Aber die Vorfreude war schon da, einmal bist du auch dran und dann kriegst du auch 2 Eier. So kann man sich freuen. Inzwischen ist das alles anders geworden. Wir hatten damals als Kinder, die Oma hat uns ja da in der Villa drüben in der Königstraße wahnsinnig versorgt, obwohl es doch gar nichts gab in der französischen Besatzungszone, unter den Buchen die herrlichsten Mahlzeiten bereitet. Wir vergessen das nie, wie sie uns gefüttert hat mit Liebe. Und viele Hülbener haben mitgeholfen, dass die Oma so reichlich geben konnte. Ein Hülbener hat sogar ein Ackerstück in 1945 uns zur Verfügung gestellt, damit wir selber Früchte anbauen konnten. Vielen Dank. Wir haben uns damals ausgemalt, wie das ist, wenn man wieder alles kaufen kann. Fülle. Entschuldigen Sie, wir Buben waren ein bisschen derb. Wir haben gesagt, wenn es das wieder alles gibt ohne Lebensmittelkarten, dann kaufen wir uns zum Frühstück jeden Morgen ein Schnitzel so groß wie ein Aperdeckel. Wir haben es dann nachher nicht so gemacht und in der Zwischenzeit haben wir unseren Hunger auch gesättigt, aber es gibt in der Welt unwahrscheinlichen Mangel, nicht bloß in den Ländern draußen, sondern auch in Hülben. Es gibt ganz viel Not, wenn man über so einen Ort hinwegblickt, unter den Dächern. Ach, man sehnt sich ja nur nach ein bisschen Frieden. Nicht bloß in Syrien und irgendwo in der Welt sonst, sondern in unseren 4 Wänden. Und dann sind die Spannungen da. Der Unfrieden herrscht. Wir sehnen uns nach ein paar Leuten, die uns nett begegnen. Und dann hat man so viel Streit und Zank mit Nachbarn und mit Kollegen. Wir haben überall Mangel. Wir wollen ja gar nicht viel. Wir sind doch ganz bescheiden. Wir wollen doch bloß ganz richtig leben, ein bisschen nett leben. Unser Auskommen haben. Einen Durst haben wir nach Leben und wir leben im Mangel. Am allerfurchtbarsten sind die Krankheiten. Wissen Sie, bei uns als Pfarrsleute ist ja das Allerschönste die Hausbesuche. Das Beste am Pfarramt. Und dass die Leute die Türen aufmachen, das hat mich in Stuttgart immer verwundert. 30 Jahre lang, da hat niemand die Tür zugesperrt. Alle haben gesagt, warum kommen Sie erst jetzt? Und nach wenigen Sätzen haben sie erschütternde Geschichten erzählt. Mein Mann ist mit einer jungen Frau durchgebrannt. War furchtbar. Oder meine Kinder, die gucken nicht mehr nach mir. Denen ist egal. Dann erzählen sie, weil ich eine Frau war, durfte ich nicht studieren. Meine Brüder durften alle studieren. Überall Mangel. Von wegen Fülle. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt, aber wir haben unwahrscheinlich Mangel. Liebe, Mangel nach Liebe. Wo gibt es denn echte Liebe, wo jemand nach uns schaut und sich um uns kümmert? Und dann, wenn die Menschen erzählen von ihren Krankheiten. Es gibt ja gar keinen einzigen, der gesund ist. Aber es gibt so furchtbare Krankheiten. Mich hat das immer so erschüttert, wenn ich kleine Kinder beerdigen musste. Das kriege ich kaum hin. Und wenn die Mutter das kleine Särklein in der Hand hat. Und wie das heute furchtbar ist, wie die Menschen leben mit einem Befund, der sie wahnsinnig macht. Der Arzt bescheinigt ihnen, ach, Sie kennen ja all die Urteile, was das ist, da gibt es ja ganz viele Krankheiten. Und wie wird man denn damit fertig? Wir leben in einer Welt des Mangels, obwohl wir Überfluss haben, wie wir es uns haben nie vorstellen können. Wenn unsere Großmütter das sehen würden, wie wir heute leben, schon mit der Nachrichtentechnik und mit den Hausgeräten und wie das alles bei uns läuft. Aber die großen Menschenprobleme sind doch die gleichen geblieben. Das ist das Schreckliche. Wir haben einen ganz großen Mangel. Jetzt ist in unseren Tagen eine Bewegung aufgebrochen, die ist ungeheuer. Der Machbarkeitswahn des Menschen. Da wird überall gesagt, wir Menschen müssen alles ganz neu machen. Wir müssen eine neue Welt schaffen, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Das war schon bei den Studentenunruhen in den 68er Jahren, das ist heute wieder ganz groß. Schon Kindergartenkinder haben das Ziel, ich will die Welt verändern. Wie willst du sie denn verändern? Vor ein paar Jahren habe ich drüben in Machtholzheim einen Vortrag gehalten und habe gesagt, dass der Euro unser Fluch wird und uns alle arm macht im Alter. Riesenwiderspruch bekommen bei den treuen Wählern. Und heute wissen wir, dass kein Wort wahr ist, dass der Euro so stabil ist wie die D-Mark. Und dass alles, was Menschen machen, zum Glück können Menschen kein Klima machen. Das wäre ja noch toller. Ich habe neulich einmal mir zu vergegenwärtigen, das ist interessant. Die Sonne sendet ja eine ungeheure Energie aus, ein wunderbarer Himmelskörper. Wenn man nur 60 Minuten lang die Energie der Sonne auffangen könnte und auf der Erde verwerten, wissen Sie, dass das mehr wäre, als was die ganze Welt in einem Jahr an Energie braucht. In Asien, in China und überall. 60 Minuten Sonnenenergie eingefangen. Wir können doch das alles nicht machen. So, wir leben in einer Welt, die Gott geschaffen hat, aber wir haben vergessen, dass Gott der Schöpfer ist, auch unseres persönlichen Lebens, der mich erhält, wenn ich morgens aufstehe, dass unsere Sinnen wir noch brauchen können, und Hände und Füße und Zunge und Lippen regen, ist ein Wunder, ganz großes Wunder Gottes, dass wir noch da sind, und leben, so viele Krankheiten überstanden haben. Gott, der Herr, ist der, der uns alles gibt. Von ihm kommt alles her, Sonne und Mond und Sterne und alles, die Welt, unser Leben. Es ist interessant, vor ein paar Tagen hat der Schraubenhändler Wirth in Künzelsau, ein großer Unternehmer, seinen 80. Geburtstag, 84. Geburtstag, was glaube ich, gefeiert. Erfolgreicher Mann mit vielen tausend Mitarbeitern aller Welt. Und dann hat er gesagt, eigentlich habe ich nur einen Wunsch. Ich wollte noch etwas Zeit kaufen. Ein bisschen länger leben. Aber unser Leben ist begrenzt. Unter dem Schatten des Todes. Und auch das macht uns nicht weise oft genug. Sehr interessant. Die großen Errungenschaften der Menschen. Das haben sie alles geschaffen, ein Atom-U-Boot, das unterging, die Concorde, die fliegt nimmer. Ganz viele Errungenschaften unserer Welt, die wir haben im Wohlstand, große technische Fortschritte. Heute sagt man, Menschen müssen wieder zurückfahren. Und wenn Sie fürs Benzin für den Liter 5 Euro zahlen, das Wetter wird doch nicht besser. Der Staat kassiert alle Steuern gern ein, das wissen Sie. Aber wie wird denn unser Leben neu? Wo gewinnen wir denn das Leben, das uns zerrinnt, uns mitten aus den Fingern zerrinnt? Was können wir denn tun? Wie können wir die Zeit unseres Lebens gewinnen? Und Gott hat geredet. Und Gott hat immer in die Menschheit hineingerufen. Wo seid ihr denn? Weil die Menschheit von Gott wegläuft. Von den ersten Menschen an, von Kain an, läuft sie von Gott weg. Und Gott sagt, sucht mich, dann werdet ihr leben. Ohne mich hat das Leben keinen Sinn. Ihr hängt euch immer nur an die geschaffenen Dinge. Aber das ist doch nicht das Leben. Das vergeht doch. Das ist zeitlich, das ist vergänglich. Sucht mich, so werdet ihr leben. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und suchen sich da löchrige Brunnen, die doch kein Wasser geben. Die größte Torheit unseres Lebens ist, ohne Gott zu leben und sich einzubilden, wir würden eine neue Welt schaffen, wo wir die Welt doch nur zerstören. Und die Welt, die kommt, wird keine bessere Welt sein. Wie klar hat Jesus davon geredet, in der Endzeitrede, dass alles zerbricht und dass die Naturkatastrophen bleiben. Das ist was Schlimmes. Hunger und teure Zeit. Wir kriegen es nicht in den Griff, dass alle Menschen satt werden. Die ganze Weisheit dieser Welt schafft das nicht. Und das bleibt. Ohne Gott wird alles sinnlos. Meine Freunde, wir haben ja so einen Tick. Wir gehören heute zu so altmodischen Leuten, die noch die alten Lieder lieben. Wissen Sie, die alten Lieder, die haben eine Aussage. Da gab es ein Adventslied von Paul Gerhardt. In der Welt ist alles nichtig. Nichts ist, das nicht kraftlos wäre. Habe ich Hoheit, die ist flüchtig? Habe ich Reichtum, was ist mehr als ein Stücklein armer Erd? Das haben die damals erlebt, in den Kriegskatastrophen, wie wir es auch erleben, wie uns alles zwischen den Händen zerrinnt. Und dann kommt aller Trost und alle Freude ruht in dir, Herr Jesus Christ. Mensch, das sind doch Aussagen, die haben schon was begriffen von unserer Welt, wenn wir doch nur hören könnten auf die Worte der Bibel. Kommt her zu mir, wie hat Gott in der Wüste zum Volk Israel gesprochen? Ich habe euch getragen wie auf Adlersflügel. Habt ihr es nicht kapiert? Das Leben kommt doch nur von mir. Ach, dann haben sie wieder gesagt, wir wollen zurück nach Ägypten. Was wollen sie in Ägypten? Knoblauch. Da können wir essen. Geht es bloß um den Bauch? Und ein Mose wollte viel lieber mit den Kindern Israel die Schmach des Volkes Gottes tragen. Und das ist so wichtig, dass wir das erkennen. Kein Ding dieser Welt kann deinen Lebensdurst befriedigen. Und wenn du 100 Jahre alt wirst, was ich dir nicht wünsche, du weißt, wie es mit 100 Jahren aussieht im Pflegeheim. Ich wünsche dir das nicht. Das ist nicht das Leben. Und wenn du so reich bist wie die reichsten Milliardäre, es ist nicht das Leben. Wir hatten in Stuttgart die Bekanntschaft mit einem reichen Unternehmer, der hat uns als zum Abendessen eingeladen, hat uns immer sagen können, die Leute denken immer, ich hätte so viel Geld, aber ich kann nicht zweimal abends essen. Einmal bin ich satt und ich kann auch nicht zwei Jackets übereinander anziehen. Wissen Sie, wir stellen uns immer vor, was das ist, was befriedigt denn meine Seele, wo kriege ich denn meinen Hunger gestillt? Und Gott hat immer wieder Boten geschickt, die Boten, die Propheten, die gerufen hat, sucht den Herrn, so werdet ihr leben. Über dieser Welt liegt doch das Gericht des Vergehens. Diese Welt hat keine Verheißung. Das neue Weltreich, das kommen wird, wird ein unheimliches Weltreich, das Welteinheitsreich des Antichristus sein, in der alles zerbricht in dieser Welteinheitsherrschaft. Und Jesus sprach auch davon, dass die Spannungen zwischen den Nationen nicht aufhören. Multikulti funktioniert eben nicht. Das ist nicht wahr. Im Balkan haben wir es erlebt. Und die EU hat alle nachher wieder in die Käfige eingesperrt. Die Bosnier mussten darüber und die von Herzegowina da und die Serben da hinüber. Und dann wurde eine Grenze gezogen. Schade. Der Tito hat das so gut gemixt gehabt. Das sind unsere Träume, aber die Realitäten unserer Welt sehen ganz anders aus. Und darum ist so wichtig, wo ist denn das Leben wirklich, das bleibende, erfüllende Leben, das ich gewinnen kann? Mein erster Punkt, Gott will, dass du lebst. Darum hat er dich geschaffen. Und er hat in dein Herz diesen Hunger nach Leben gegeben. Aber dass du dich nicht sättigst mit billigen Dingen, die dich nicht befriedigen können. Gott will dein Leben reich beschenken. Ich habe in Indonesien einen amerikanischen Missionar kennengelernt, der hat ganz wunderbar gearbeitet. Sie wissen, in den Moslemländern darf man überhaupt kein Wort von Jesus sagen. Religion ist verboten, Missionspredigt ist verboten. Im Islam ist das ganz hart. Indonesien ist das volkreichste Moslemland der Welt, 200 Millionen Muslime. Und er hat gesagt, ich mache das immer ganz einfach. Ich reise auf den großen Booten. Das sind so große Boote, wo man oft mehrere Tage unterwegs ist. Indonesien hat 13.000 Inseln. Und da reist man dann oft von Java irgendwo hinauf nach Halmahera oder wohin oder nach Ambon und ist mehrere Tage und Nächte da und dann interessieren sich die Leute immer. Wo kommst du her? Bist du Amerikaner? Aha. Ja, was machst denn du? Ich habe sie raten lassen, was mache ich hier? Ich suche einen Erben. Was suchst du? Ja, ich habe einen ganz reichen Herrn. Was hast du? Ja, was gehört dem? Dem gehört ungeheuer viel. Ganze Städte und Dörfer und Berge, Fabriken. Ja, erzähl mal mehr. Und was musst du für den tun? Ich suche einen Erben. Mein Herr will das verschenken. All das, was er hat, sein ganzes Gut. Ja, sag mal, was muss man da tun? Du musst gar nichts tun. Du musst das bloß nehmen. Und auf einmal hat er die ganze Geschichte des Evangeliums erzählt. Von Gott, dem Herrn, der die ganze Welt geschaffen hat, Reichtum über Reichtum, und das in die Hände von Menschen legt, rein geschenkt, umsonst, du kriegst das alles. Aber das Wichtigste ist doch, dass er die Erfüllung deines Lebens sein will. Und wir haben diese Güter genommen und Gott vergessen, den Geber alles Guten. Es kann doch gar nicht gut gehen ohne den Geber all der Güter dieser Welt, die er uns anvertrauen hat und die er uns geschenkt hat. Und weil die Menschen nicht drauf gehört haben, auf die Worte der Propheten, die immer wieder gerufen haben, zurück, kehrt um, hat Gott noch einmal dazu gegriffen, seinen Boten zu senden, seinen eigenen Sohn. Und hat es noch einmal erklärt, dass Gott jeden Menschen, der über diese Welt läuft, als Erben einsetzen will, als sein Kind, als sein Eigentum, den er krönen will, den er umgeben will, schützen will, mit seiner ganzen Liebe überschütten. Und das hat Jesus gepredigt. Und er ist durch diese Welt gegangen und Jesus hat ein Auge gehabt, wie unglücklich die Leute waren. Diese Frau am Brunnen von Samaria, die in der Sonnenglut ihren Krug füllt. Und Jesus hat gestoppt bei ihr und hat mit ihr geredet. Und er hat gesagt, ich kann dir Leben geben. Sie hatte eine wirre Lebensgeschichte, viel erlebt mit Männern, die sie ausgenutzt haben und wie in alten Schul haben liegen lassen. Ich gebe dir Leben, die Liebe des Vaters im Himmel. Jesus hat die Kranken gesehen. Aber Jesus war nicht die Reparatur unseres Körpers das Wichtigste. Als sie da einmal einen so schwer Gichtkranken mit den schweren Schmerzen durchs Dach heruntergelassen haben, war das Erste, was Jesus gesagt hat, Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Denn da hat Jesus genau das Problem in der Wurzel erkannt, was zwischen Gott, dem Geber allen Guten und uns nicht stimmt, ist, dass wir alles missbraucht haben, für uns gebraucht haben und Gott nicht gedankt haben. Und wir haben uns in Sorgen verzehrt, wie wir das erhalten wollen. Wir können es doch gar nicht erhalten. Wie wollen wir denn das erhalten? Der Mensch als Bewahrer der Schöpfung, wie soll denn das zugehen? Und das Allerwunderbarste ist, dass Gott diese große Not der Sünde unseres Lebens sieht. Wissen Sie, dass das in Ihrem, deinem Leben die größte Not ist? Dass du gar nicht zu Gott kommen kannst. Du kannst fromme Lieder singen, aber Gott sagt, geh weg mit dem Geplärr deiner Lieder, ich will es nicht hören. Bring dein Leben in Ordnung. Dein Leben, du sollst doch Gott über alle Dinge fürchten, lieben, ihm vertrauen. Ihn lieber haben als alles andere, was es gibt in der Welt. Er ist der größte Schatz, er liebt dich. Und die größte Schuld unseres Lebens ist, dass wir alles andere für wichtiger ansehen als ihn, den Herrn. Und das Leben liegt in ihm. Schon Johannes der Täufer, weil ein wilder Bursche, wie er dort in der Wüste lebte, aber er hat damals den Leuten schon zugerufen und hat gesagt, nach mir da kommt einer. Und er wird euer Leben total verändern. Und wer diesen hat, das ist der Sohn Gottes, der ganz zu Gott gehört. Wenn der kommt, wer den hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und das Wichtigste ist, dass du diesen Jesus findest und bei diesem Jesus bleibst. Es ist ganz erschütternd, dass wir in unserem Wohlstand mit einer frechen Überheblichkeit sagen, ich bin so recht. Und von der Schuld nicht reden. Jesus hat ja das so klar, Matthäus 15, gesagt, die ganzen großen Übel kommen nicht aus den Weltmächten und nicht aus der Natur, aus deinem bösen Herzen. Die bösen Gedanken, Neid, Hader, Streit, schmutzige Gedanken kommt aus deinem Herzen. Dein Herz muss verändert werden. Ja, gibt's denn das? Kann man sich den Poren tief reinigen? Ja, Jesus kann reinigen. Poren tief, wo man Schuld bekennt und sagt, ja, Herr. Und man kann das nur erleben, indem man die Gnade nimmt. Johannes sagt am Anfang seines Evangeliums, er, der Jesus-Jünger, wir haben von seiner Fülle genommen, Gnade und Gnade. Gott will in Fülle dir Gnade geben. Weißt du, was das heißt? Dass er dir gnädig ist. Als drüben in Ulm die Reformation eingeführt wurde, da hat man in Ulm 1500 nach den Ständen abstimmen lassen, die Bäcker und die Nachtwächter und die verschiedenen Gruppen mussten abstimmen. Und da haben die die Frage gestellt, wollt ihr Gottes Gnade und des Kaisers Ungnade? Oder wollt ihr Gottes Ungnade und des Kaisers Gnade? Geht es euch um die Menschen? Geht es euch um unser Wohlleben? Oder wisst ihr, das ist die wichtigste Frage, ob Gott dir gnädig ist, ob er dich sucht, ob er dich liebt? Was auch kommt in den Stürmen dieser Welt. Ach, der David, wir haben das vorher gesungen im 23. Psalm, das hat er doch gedichtet in der Wüste Juda. Und die Israel-Touris unter ihnen, die durch die heiße Wüste Juda schon gewandert sind, die wissen, wie gnadenlos die Sonne runterbrennt, von wegen grüner Weide und frischem Wasser. Nur in Engedi gibt es diese eine Quelle. Aber gewusst, mein Gott, er gibt mir, was ich brauche. Weißt du das auch in den dunklen Tagen deines Lebens? Weißt du das? Ist dir das gewiss? Weil Jesus das verbürgt hat. Dafür hat er den Tod erlitten, weil ein Opfer bezahlt werden muss für die Schuld deines Lebens. Und Jesus hat die Versöhnung geschaffen für deine Schuld, damit du ein Geliebter Gottes bist und in den Dunkelheiten deines Lebens das wissen kannst. Wir hatten Dienste, meine Frau begleitet mich ja immer, das ist so schön, immer im Doppelpack. Und wir waren in Berlin, wo ich Predigten, Bibelstunden hatte. Und da waren die S-Bahnen ausgefallen, wir sind auf den RE gerannt. Und wie man so rennt, den Zug haben wir bekommen, aber meine Frau hat den Arm gebrochen auf der Treppe. Und das ist in Berlin ganz schlimm, da warten sie mindestens 5 Stunden auf der Notaufnahme, weil da so viele Drogensüchtige sind, immer die Polizei, die haben immer Vorfahrt. Und andere, die mit dem Alkohol voll sind und so. Die Ärzte, ist das furchtbar leid. Meine Frau kriegt einen großen Gipsarm und wir hatten Dienste auf dem Schönblick, Bibelstunden, Seniorenfreizeit. Und das ist meine Frau so unglücklich gefallen, den Oberschenkelhals gebrochen, vor wenigen Tagen. Und im Krankenwagen, wo es in die Mutlanger Klinik ging, wissen Sie, was meine Frau gesagt hat? Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Nein, Oberschenkelhalsbruch ist nicht gut. Aber dass Gott aus dieser großen Not etwas ganz Wunderbares macht, aber es ging ganz ungewohnt. Meine Frau wurde operiert und hat einen Kreislaufkollaps bekommen. Puls 200, Blutdruck 60. Sie hat eine Rückenmarksanästhesie gehabt, hat alles mitbekommen. Die Worte kann ich hier nicht wiederholen, die der Operateur ausgestoßen hat. Klipp doch die Arterie ab, pack hier an, Blut spritzt. Meine Frau hat alles mitbekommen und hat gesagt, aber Jesus war da. Ich hatte einen Frieden wie noch nie in meinem Leben. Keine Angst. Das können Sie nicht machen. Das kann kein Doktor machen. Am nächsten Morgen sagt meine Frau, kommst du um 10? Ich hatte eine Unruhe, ich war 9 Uhr, war ich dort. In Schweiß gebadet liegt sie da. Sagt, ich kann nicht mehr. Sie wird sofort ins Aufwachzimmer zurückgebracht. 7 Stunden durfte ich nicht mit. Noch einmal, ein totaler Kreislaufkollaps. Und die Ärzte sagten nachher miteinander, es lag nicht mehr in unserer Hand. Sie haben uns einen Schrecken eingejagt, danken Sie Gott. Wissen Sie, was unser Leben ist? wenn man das so erlebt. Und ich hatte abends Bibelstunde. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Aber ich kann es doch nicht verstehen, wenn so etwas Schweres passiert. Wir sind im Danken und im Rühmen. Ich muss nachher gleich wieder zurück, bevor die Reha-Klinik schließt. Ich bin die 3 Wochen bei meiner Frau in Dobel, bei Bad Herrenalb. Wir haben wunderbare Zeit. Wir hören jeden Morgen eine Predigt aus dem Internet. Wir lesen im Wort Gottes. Und wir singen die herrlichen Lieder Gottes. Dass er uns liebt, das ist in dieser Welt das Größte. In dieser Welt gibt es furchtbare Dinge. Hören Sie sich einmal um, was Menschen erleiden müssen. Ein Handwerker erlebt Insolvenz, bloß weil ein schäbiger Kunde nicht pünktlich zahlt. Und was alles passiert, was heute an Verleumdung geschieht, an Verleumdung von Kindern gegen ihre Eltern, unwahre Dinge. Alles wird vergiftet, was heute in der Politik abläuft, Verleumdung, lauter Lügen. Sind Sie unter Gottes Schutz? Das ist das Wichtigste Ihres Lebens. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Wissen Sie, wo Sie die Liebe Gottes erleben? Nur im Bekennen Ihrer Schuld. In vielen Gottesdiensten wird nimmer davon geredet, dass der Kernbegriff einmal die Höllenvater Selbsterkenntnis machen. Herr, ich bin ein verlorener Mensch, aber du bist der Einzige, der mich retten kann aus den Klauen des Teufels. Da war so ein Erfolgsmensch damals zur Zeit Jesu, so ein ganz reicher Zachäus. Ha, der saß auf seinen dicken Konten. Goldstücke hat er gehortet. Natürlich nicht mit sauberen Mitteln. Und Jesus sah ihn an, obwohl er sich versteckt hatte im Baum. Ich muss in dein Haus. Wissen Sie, dass Jesus bei dir einkehren will und will dir Leben geben? Kein Mensch lebt davon, das ist auch so ein Wort von Jesus, dass er viele Güter hat. Wovon lebt er denn? Vom Wort Gottes. Es ist ein ganz großes Verbrechen, das wir der jungen Generation angetan haben, dass wir gesagt haben, keine Bibelworte mehr auswendig lernen. Ein unsagbares Verbrechen. Wie arm ist unsere Jugend und in den schweren Stunden ihrer Bewährung haben sie nichts mehr. Wir haben einmal für die Gemeindetagszeitung Zeugnisse gesucht von Zeitgenossen. Bundespräsident Karl Carstens war das damals 1978 oder der Dichter Manfred Hausmann. Was hast du mit Jesus erlebt? Und da hat es einer einen Tipp gegeben. Da gibt es einen Neurologieprofessor in München, damals 1978. Was? Meier. Er hat einen schweren Unfall gehabt. Er hat seine Geschichte uns aufgeschrieben. Bei schwerem Glatteis ist sein Wagen geschleudert. Und dann war alles aus. Bis man ihn geborgen hat, 6 Stunden Notchirurgie, tagelang im Koma. Er sagt, ich höre immer nur, du wirst sterben, du wirst sterben. Und dann sagt er, und da war eine Schwester, die hat mir zugerufen, da im Koma, er hat seinen Engeln geboten über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Und er sagt, das war's, Gottes Stimme. Wenn Sie Krankenbesuche machen, schwätzen Sie doch nicht über Krankheiten. Und sagen Sie das. Jesus will sich verherrlichen, auch in den Nöten der Krankheit. Und auch im finsteren Tal ist er da. Und du bist nie im Stich gelassen. Wir haben heute Morgen eine so schöne Predigt von Hans-Peter Heuer gehört, wo er dann wirklich sagt, ich habe meine Frau heute gesehen in der Reha. Und wenn du den Fuß brichst, das ist nicht schön. Aber Gott macht keine Fehler. Gott macht keine Fehler. Du bist ein Gesegneter des Herrn, wenn du ihm gehörst, wenn er dein Herr ist, wenn du lebst mit ihm. Und das hat ja Jesus noch gesagt in der Bergpredigt. Die Bergpredigt wird von allen Leuten bewundert. Die Bergpredigt, selig sind, die geistlich arm sind, die Verfolgten um der Gerechtigkeit willen, die Geschundenen, über die übel geredet wird. Warum sind denn die selig? Die Welt sucht Glück. Jesus-Leute suchen Seligkeit. Die Welt gibt dir keine Seligkeit. Alles Glück zerfällt. Keine Gesundheit bleibt, kein Reichtum bleibt. Aber die Seligkeit, die Jesus verspricht, die bleibt in Ewigkeit. Und wir sind gesegnete Leute und selige Leute in Jesus. Aber jetzt muss ich weitermachen zum zweiten Punkt. Lebe aus dieser Fülle von Jesus. Das ist so schön, im Kolosserbrief ist das beschrieben, dass in Jesus die ganze Fülle Gottes drin ist. Was hat Gott für eine Fülle? An Kraft, an Macht, an Wahrheit, an Liebe, an Treue. Man kann das ja gar nicht beschreiben, das ist alles nur so theoretisch. In Jesus ist das gebündelt. Ich bin ja immer traurig, wenn die Leute nur immer von Gott reden. Was stellen sich Leute unter Gott sich vor? Ein Wald, Feld und Wiesengott oder ein Buddha oder ein Allah oder was? Nein, Gott hat sich offenbart in Jesus. In Jesus ist dir die ganze Fülle Gottes da, die will er in dein Leben hineinschütten. Wann kann denn Jesus seine Fülle dir geben? Erst wenn du ganz am Ende bist. Ich bin heute so traurig, dass ich das so selten höre bei Christen. Ich bin ganz am Ende. Ich weiß nicht mehr weiter. Jesus hat erst Raum in unserem Leben, wenn wir mit unserem Ich und unserem starken Arm bankrott sind. Wisst ihr das? Heute gibt es viel zu viel Aktionen in der Gemeinde, was die alles wollen und machen die. Und da wird gearbeitet. Der Jesus sagt, ich muss bei dir Arbeit einkehren. Martha, du hast viel Arbeit und Mühe, eins ist Not. Was denn? Jesus in dein Leben einlassen. Und das ist ein ganzes Geheimnis. Je schwächer du bist, umso wunderbarer kann Jesus wirken. Paulus sagt, wenn ich mich rühmen wollte, ich will mit meiner Schwäche rühmen, ich kann doch gar nichts. Damit die Kraft von Christus in meinem Leben wirken kann. Er hat doch alle Kraft. Mir fehlt die Geduld, mir fehlt die Liebe. Mir fehlt die Barmherzigkeit, ich kann doch auch keine Frucht schaffen, ich kann doch keinen Menschen bekehren. Wenn dieses Wort für Sie heute eine Bedeutung haben, kann ich doch nur in der Lehre sagen, Herr, ich kann es nicht, du musst es tun, du musst es geben. Damit ich mich nicht überhebe. Wissen Sie, wir überheben uns an. Wir Christen, wir sind so toll, wir sind so eine tolle Gemeinde, wir sind eine Wachstumsgemeinde, was wir alles machen. Nein, wir sind eine ganz schlichte Schar von Leuten, die einen Heiland braucht und ohne den Heiland Jesus verloren ist und in die Hölle fährt. Wenn der Heiland uns nicht rettet, wenn er uns nicht umgestaltet, wenn er nicht in unserem Herzen wohnt, und dann setzt der Paulus noch eins drauf und sagt, ich will es doch nicht mit meiner Frömmigkeit machen und mit meinen Willen. Wollen habe ich, aber ich schaff's doch gar nicht. So lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Er muss in meinem Leben Raum haben. Wie kriegt denn Christus in deinem Leben Raum? Indem du auf ihn hörst. Lies doch in der Bibel, das ist so toll. Sein Wort, das schafft und das wirkt. Und das schafft etwas Neues. In den tiefsten Tiefen der Depression hat ein englischer Liederdichter in der Nervenheilanstalt nach einem zweiten Selbstmordversuch gedichtet, es ist ein Bornstrauß heiliges Blut für arme Sünder quillt. Das ist doch unser Bekenntnis. Ich kann doch gar nicht selber, aber Herr, du hast angefangen bei mir mit dem Glauben, du musst zu Ende führen. Und ich will nur auf Jesus schauen. Und das ist mein letzter Punkt. Das macht mich wahnsinnig mutig. Wahnsinnig mutig. Ich bin ein Angsthase. Ich kann doch nichts. Was soll ich denn schon können? Und dann sagt dieser Paulus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Weil Christus da ist, dann wage ich auch was. Zu mir haben mal die Leute von Brot für die Welt gesagt, die Leiter, wie können Sie das eigentlich verantworten, Ihre Leute von christlichen Fachkräften an so schreckliche Plätze zu schicken, gefährdete Plätze? Da würden wir unsere Leute nie hinschicken. Das habe ich gesagt, ich kann nichts verantworten. Aber Gott kann es verantworten. Ich kann auf meine Verantwortung nichts nehmen. Wir haben eine Mitarbeiterin, die ist in Angola im Bürgerkrieg ein Jahr verschollen gewesen. Im Bonner Außenministerium damals noch haben sie riesen Aktenberge gehabt, sie haben, wir kommen nicht weiter. Und als endlich ein UNO-Flugzeug dort Hilfsmittel hinbringen durfte, bin ich mitgeflogen, ich durfte auf den Säcken hinten sitzen. Von der Hauptstadt nach Huambo. Und die Guerillas haben mich gefangen genommen. Die Margarete Roth sagt, weißt du, wo du bist? Du bist gefangen. Ich habe gesehen, sie lebt noch. Und hat sie erzählt, wie sie in diesen schrecklichen Tagen den Schutz erlebt hat. Also in ihrer Wohnung, sie war nur kurz aufgestanden und in die Küche gegangen, da ist ein Schuss durch die Scheibe durchgegangen, genau da, wo sie eben gesessen war. Der Herr hat sie bewahrt. Und wenn er uns nicht bewahrt, dann hat er eine noch größere Zukunft für uns bereit. Wissen Sie, dass uns in der Ewigkeit keine Stunde reuen wird, die wir in dieser Welt versäumt haben. Wir haben eine himmlische Heimat bereitet. Wir sind die reichsten Leute als Erben des Vaters. Und das soll uns mutig machen. Die Bibelworte sind Hammerworte. Machen Sie es in Ihrer Bibellese nicht so leicht. Nehmen Sie sich richtig Zeit morgens, bevor die Dinge auf Sie einstürmen, die Sie bekümmern. Der Psalm 73, das setzt sich ja so auseinander mit den Reichen und wie es den Gottlosen so gut geht. Und in dieser Welt ist alles auf den Kopf gestellt, da wird Gott gelästert. Aber dann sagt der Beter, Asaf, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du leitest mich nach deinem Rat. Leitet Gott Sie? Oder sind Sie noch selber im Steuer? Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ist mir doch egal, was noch in der Tagesschau heute Abend kommt. Sondern immer wichtig, die Berufssorgen, die politischen Dinge, fragen immer nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, wissen Sie, was das für Leiden sind? Das wissen unsere Kranken. So bist du doch alle Zeit meines Herzens Trost und meine Freude und mein Trost. Das ist so wunderbar, wie Jesus uns aus der Fülle Gottes gibt, was nirgendwo in der Welt sonst zu haben ist. Ohne Jesus ist das Leben ein schrecklicher Traum. Auch da wird sie krank. Auch dort erleben sie Depressionen, Verzweiflung, aber sie haben keinen, der sie lösen kann. Einzige, der sie retten kann aus den schrecklichen Traurigkeiten dieser Welt, ist Jesus mit der großen Fülle, die in ihr Leben hineingibt. Er ist ihres Herzens Freude und Trost. Das ist so wunderbar, wenn ich nur dich habe. So frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und dann sind mir diese Lieder wieder so groß. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Oder unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Weißt du das? Du kannst es nur erleben, wenn Jesus deine Schuld abgenommen hat. Erst wenn dies einmal in deinem Leben geschehen ist, mir hat er alles erlassen, weißt du, wer der Heiland ist. Und wie er dich hält in deinem Leben, wie er dich trägt, wie er dich führt. Und das bei ihm geborgen sein, ganz und völlig. Das ist wunderbar, dass du bei ihm geborgen bist, in Zeit und Ewigkeit. Das ist meine Freude, so schließt dieser Psalm 73, dass ich mich zu Gott halte. Und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. In Jesus verbirgt, keine Macht der Welt kann es wegnehmen. Keine dämonische Macht, wo du in Jesus geborgen bist. Er will dein Herr sein. Er will dir heute Abend dieses Leben geben. In aller Finsternis, in allem Mangel deines Lebens sitzen unter uns Leute, die wissen nicht, wie sie die Nacht verbringen, vor schweren Gedanken. Blicken Sie auf Jesus. Lassen Sie sich führen. Er ist der gute Hirte, der treu sein Schäflein führt. Und wir können nur danken, so wie er uns hindurchgeführt hat. Er allein ist das Leben. Und wer ihn hat, ist still und satt. Amen.